So, wir denke ich können jetzt beginnen. Immer ein bisschen spannend mit der Technik. Das ist jemand, wenn man irgendwo anders hinkommt, immer wieder kann es auch Probleme geben, die man nicht so vorhersehen kann. Aber es klappt sehr durch. Wie Sie sehen, es steht hier Tipps für seelische Gesundheit. Auf dem gelben Zettel stand Tipps für geistige Gesundheit. Im Programm stand Tipps für eine seelische Gesundheit. Also der richtige Titel ist der. Natürlich ist schon klar, das hängt beides sowieso zusammen. Geistliche Gesundheit hat sehr viel mit seelischer Gesundheit zu tun, aber es geht mir schon mehr jetzt hier in diesem Seminar um die seelische Gesundheit. Ja, ein Stück weit einfach geht es darum, wie wir uns seelisch gesund erhalten können. Um so etwas wie Psychohygiene, aber das ist jetzt ein großes Wort für eine Stunde Referat. Mein größtes Problem bei der Vorbereitung auf dieses Thema ist einfach die Fülle an Stoff. Ja, wenn ich 2 Tage zur Verfügung hätte mit 10 Vortragsstunden, hätte ich kein Problem zu diesem Thema. Aber in einer Stunde das zu bringen, ist ein gewisses Problem, weil es mir einige Entscheidungen abfordert. Nämlich die Entscheidung, was lasse ich weg. Ja. Und ich muss sehr viel weglassen natürlich. Ich kann hier nicht darauf eingehen, was uns seelisch wirklich krank macht, obwohl es sicher auch interessant wäre. Ich werde auch nicht auf psychische Störungen eingehen oder gar seelische Erkrankungen, sondern ich werde mich beschränken auf ganz normale Lebenserfahrungen, die uns zur Last werden, die notvoll sind und die jeder von uns erfährt. Und dann geht es natürlich vor allem darum, wie wir damit umgehen und so eben auch trotz dieser Belastungen auch gesund bleiben können. Vielleicht wäre es gut, zunächst einmal doch ganz allgemein auf jeden Fall vor Augen zu führen, was denn bei der Entstehung von psychischen Problemen so alles zusammenbirgt. Eines lässt sich mit Sicherheit sagen, es gibt wohl kaum eine seelische Krankheit, eine seelische Problematik, die nur einen einzigen Grund hat. Vielmehr müssen wir uns die Krankheitsentstehung immer multifaktoriell denken. Das heißt, dass immer mehrere Faktoren zusammenwirken. Im Wesentlichen sind es Belastungen aus 3 Hauptfaktoren, nämlich die Bereiche Anlage, Umwelt und Reaktion. Anlage dazu zählt die Erbstruktur, zum Beispiel, was wir mitbekommen haben mit unseren Genen, Temperament ist ja auch anlagebedingt. Nicht das, was in christlichen Büchern über das Temperament steht, das ist eh zu vergessen, aber das, was wirklich Temperament darstellt, ist angelegt, auch in der Genstruktur. Hirnbiochemie, das, was so in unserem Gehirn abläuft, damit wir funktionieren, ganze Sache mit Botenstoffen etc. Körperliche Gebrechen, zum Teil eben auch erblich. Dann Umweltfaktoren, Kindheit und Familie natürlich, belastende Erlebnisse auch, die man hatte, vielleicht Traumata etc., schwere Umstände, in denen man lebt oder auch Stress. Und das sind jetzt hier nur ein paar Hauptfaktoren genannt. Ne? Reaktion, da ist Denken, Fühlen, Wollen, Handeln. Also Faktoren der Anlage und der Umwelt schaffen eine Situation der Belastung. Aber jetzt die Art und Weise, wie wir mit diesen Belastungen umgehen, also unsere Reaktion, entscheidet letztlich darüber, ob man gesund bleibt oder eben Schwierigkeiten bekommt. Nicht? Muss ja nicht gleich eine seelische Krankheit sein, aber irgendeine Störung, Schwierigkeit bekommt. Ja, seelische Belastungen und Nöte, schauen wir uns die mal zunächst einmal kurz an. Natürlich gibt es da unendlich viele und kaum einer von uns wird wohl die ganze denkbare Palette dieser Nöte kennenlernen, Gott sei es gedankt. Also muss ich mich auf einige der wichtigsten oder verbreitetsten dieser Nöte beschränken. Ich habe mich entschieden für Leid, Krankheit und Schmerzen, aber auch dann noch Enttäuschung und Kränkung. Das sind so Dinge, denen wir alle nicht ausweichen können und die wir alle erfahren werden, mehr oder weniger, zu irgendwelchen Zeiten in unserem Leben. Wir werden kurz die falschen Bewältigungsstrategien in den Blick nehmen, deren Einsatz krank machen kann, und die richtigen dann dagegen setzen. Leid, Krankheit und Schmerzen. Leid ist eine Erfahrung, die wohl jeder im Laufe des Lebens machen wird. Manchmal bricht es mit ungestümer Macht in unser Leben ein. Da ging alles noch seinen ganz normalen Gang und mit einem Mal ist die Welt finster geworden. Ein geliebter Mensch wurde uns vielleicht durch den Tod entrissen. Die Macht der Macht des Todes haben ja auch die Mächtigsten dieser Welt nichts entgegenzusetzen. Auch Krankheitsnöte, Schmerzen sind allgegenwärtige Begleiter unseres Lebens, vermögen unsere Hinfälligkeit, auch unsere Schwachheit bewusst zu machen. Seien es jetzt akute Erkrankungen, wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel, in unser Leben treten, oder seien es auch die chronischen Erkrankungen, die unsere Lebenskraft aufzuzehren scheinen. Zu nennen werden da schließlich auch die Gewalt körperlicher Schmerzen in allen Varianten, nagend, stichend, bohrend, hämmernd, von plötzlich aufbrechender Heftigkeit oder dumpf anhaltender Dauer. Also da bin ich ja Fachmann in dem Bereich, denn ich habe in den letzten 44 Jahren kaum einen schmerzfreien Tag erlebt. Irgendwie habe ich sie abonniert. Aber ich habe das, mit dem Herrn kann ich das gut tragen. Das Gegenteil von Tod ist Leben. Und dieses Leben besteht glücklicherweise eben nicht nur aus unerfreulichen Erfahrungen, sondern zum Leben gehört eben auch Freude, Glück, Positives, Wohlbefinden, Zufriedenheit. Wenn dem nicht so wäre, dann müssten wir in der Tat verzagen. Aber Krankheit ist nochmal Teil der Lebenswirklichkeit, das Kennzeichen einer gefallenen Schöpfung, als Gott die Welt erschuf, da lautete sein Urteil sehr gut. Da gab es keinen Zerfall, da gab es keine Krankheit, keinen Tod. Und wir wissen aus der Schrift, dass all das durch die Schuld des Menschen in die Welt gekommen ist. Und solange diese Welt besteht, solange werden wir mit der ihr innewohnenden Krankheitstendenz, Todestendenz rechnen müssen. Alle Erfolge der Wissenschaft im Kampf gegen die Krankheit, für die wir schon dankbar sind natürlich, aber sie werden uns nicht wieder in den Garten Eden zurückversetzen. Ja, es sieht sogar fast so aus, als ob der Krankheitshydra für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neu nachwachsen. Enttäuschung in ihren vielfältigen Abstufungen ist ja fast täglich erfahrbar. Sei es nur, dass die Frühstücksmilch überläuft oder das Auto nicht anspringt, sei es, dass der Lohnsteuerjahresausgleich niedriger ausfällt als erwartet oder der lange sehnte Urlaub ins Wasser fällt. Nun, das sind ja noch nicht so die schwerwiegenden Dinge, aber solche Sachen erfahren wir eben auch. Wesentlich tiefgreifender wird die Enttäuschung sein, wenn eine langjährige Ehe in die Brüche geht oder wenn die Kinder auf Abwege geraten. Wie oft werden wir von unseren Mitmenschen enttäuscht? Oder andersrum, wie oft enttäuschen wir unsere Mitmenschen? Wenn Enttäuschung chronisch wird, dann kann sie jegliche Lebensfreude ersticken und einen Menschen regelrecht prägen. Das geht sogar bis in die Gesichtszüge hinein. Ich vergesse nie ein Erlebnis, das ich hatte, als ich in Memmingen in der Stadthalle einen Vortrag gehalten hatte, kam anschließend eine Frau auf mich zu, ich sah sie auf mich zukommen und schon in einiger Entfernung kam mir der Gedanke, die Frau sieht aber enttäuscht aus. Und dann stand sie vor mir und ihr erstes Wort war, ich bin so enttäuscht. Das war so offensichtlich, so deutlich in ihrem Gesicht abzulesen, ja. Das nächste, Kränkung. Sehr viele Probleme, die zwischen Menschen entstehen, sind auf Kränkungen zurückzuführen. Und Kränkungen sind seelische Verletzungen, die unser Ehrgefühl und unser Selbstbewusstsein angreifen und treffen. Unabhängig davon, welche Kränkung wir ausgeliefert sind, sie trifft immer den Kern unserer Persönlichkeit, unser Selbstwertgefühl, unsere Identität. Wir fühlen uns schlecht behandelt, nicht wertgeschätzt, nicht verstanden. Die Bandbreite der Kränkungen reicht von unbewussten bis zu bewussten Angriffen, von Beleidigungen, Zurückweisungen, Ignoranz, Blamage, Bloßstellung bis hin zu verbalen Attacken mit Worten und Gesten, Verhalten und Gerüchten kann ein Mensch einen anderen kränken. Häufiger Tadel, abwertende Kritik, beleidigende Worte, die darauf aus sind, den anderen schlecht zu machen, ihn zu entwürdigen, sein Selbstvertrauen zu zerstören, ihm Schuldgefühle einzureden. All das kann kränken. Und neben den mehr oder weniger unbeabsichtigten Kränkungen gibt es dann auch vorsätzliche. Da reicht das Spektrum von direkten Kränkungen wie dem Übersehen oder Übergehen. Zum Beispiel bei einer Beförderung, nicht, wird man einfach übergangen, obwohl man eigentlich dran gewesen wäre. Beleidigung, bloßstellen, Zurückweisung, zum Beispiel Zurückweisung einer Liebe. Bis hin zum Indirekten auch, wie dem Mobbing, der üblen Nachrede. Wie viel Bitterkeit entsteht doch, weil seelische Wunden über Jahre hinweg durch Unversöhnlichkeit frisch gehalten, ja geradezu kultiviert werden. Aber das gibt auch eben noch den Schmerz der Einsamkeit, ja. Und des nicht mehr gebraucht werdens, gerade beim Altern der Menschen. Man fühlt sich dann so in die Ecke gestellt und wertlos. Auch das stellt eine Form von Kränkung dar. Nicht zuletzt wäre Arbeitslosigkeit hier anzuführen. Wer seine Arbeit verliert, erfährt eine schwerwiegende Verletzung in den beiden grundlegenden seelischen Bedürfnissen, nämlich Bedeutung und Sicherheit. Das sind die grundlegendsten Bedürfnisse, etwas, was jeder Mensch braucht, seit dem Sündenfall, vorher nicht. Da hatte er diese Bedeutung und Sicherheit in Christus. Wir können sie wieder zurückgewinnen in Christus. Nie mehr in diesem Vollsinne sicher, aber wir können nur in Christus hier wieder Befriedigung erfahren. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir natürlich das auf diesem Wege über andere Menschen versuchen zu haben. Und wir sind davon abhängig. Wenn Menschen keine Bedeutung mehr haben, sie bedeutungslos, wertlos geworden sind in ihrer Sicht, in ihrer eigenen Sicht, dann können sie sich das Leben nehmen. Das ist dann auch die letzte Konsequenz. Leistung ist ein hoher Wert in unserer Gesellschaft. Viele Menschen, auch insbesondere Männer, definieren sich ja über ihre Arbeit. Anders gesagt, ihre Identität wird maßgeblich davon bestimmt, welchen Beruf sie ausüben und was sie leisten. Und natürlich greift Arbeitslosigkeit auch unser Sicherheitsbedürfnis an. Die Absicherung unserer Existenz wird brüchig. Aus diesem Grund sind die beiden Schlüsselbegriffe der Arbeitslosigkeit Angst und Scham. Und das erst recht seit Hartz IV. Zu dem ganz konkreten materiellen Existenzdruck kommt dann noch die zermürbende Reaktion der Gesellschaft. Dieses Verleumden, nicht? Sozialschmerz, also die Begriffe, oder Schuldzuweisung, nicht? Selbe Schuld, hätte er doch was Rechtes gelernt. Das führt dann nicht selten zu somatischen oder psychischen Erkrankungen. Ein sehr interessanter Bericht kam diese Tage. Und zwar von einer Untersuchung, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben war. Man hat festgestellt, dass nicht wenige Arbeitslose in einen Burnout geraten. Das hat mich zunächst einmal völlig überrascht. Da hat es geheißen, in Deutschland wären Hausfrauen, Alleinerziehende und Arbeitslose ganz an der Spitze in Bezug auf Burnout. Am häufigsten betroffen von Burnout. Wir haben doch immer die Vorstellung gehabt, dass Burnout in erster Linie was mit zu viel Arbeit zu tun hat, nicht, und Stress etc. und so weiter. Da ergibt sich etwas, was mir eigentlich schon klar war und was eigentlich ja auch durchaus zu sehen ist, dass eben die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns viel wesentlich entscheidender ist, ja, und auch das richtige Rollenverständnis, ein klares Rollenbild, ja, das wir heute nicht mehr haben. Nicht? Frauen müssen nicht nur für den Haushalt da sein, für die Kinder da sein, was ja eigentlich schon ein Job für sich ist. Na, da müssen sie auch noch nebenher arbeiten und dann noch mit tätig sein. Umgekehrt, Männer sind genauso, haben kein klares Rollenbild mehr, denn sie müssen auch zu Hause dann ihren Mann stehen sozusagen, indem sie dann auch häusliche Aufgaben übernehmen. Das sind Erwartungen, die heute entstanden sind und die schwierig sind, einfach für Menschen so unter ein Dach zu bringen. Und das trägt sehr stark dazu bei, dass Leute ausbrennen. Unser Umgang mit seelischen Nöten. Einige typische Versuche, seelische Nöte zu bewältigen, die allesamt eine Fehlbewältigung darstellen, möchte ich jetzt anhand eines Beispiels aufzeigen. Ein ganz schlichtes, einfaches Beispiel. Also das sind zwei Brüder. Der Jüngere und Schwächere hat eine Wasserpistole und bespritzt damit den älteren Bruder. Na, das ist für die natürlich sehr unangenehm. Jetzt die Frage, wie geht er mit dieser Situation um? Wie versucht er sie zu bewältigen? Nun, der erste Versuch ist der, er dreht sich weg, um den Wasserstrahl ja nicht ins Gesicht zu bekommen, was ja sehr unangenehm ist, und dann ergreift er die Flucht. Na, das nützt ihm wenig, denn der Bruder, der springt hinter ihm her und spritzt ihm den Rücken voll. Nun, der zweite Versuch, er befindet sich ja irgendwo dann in einer Ecke, wo er nicht mehr weiter kann. Nun bittet er den Bruder doch aufzuhören, er schimpft, er macht ihm Vorwürfe, bedroht ihn mit Worten, aber das nützt auch nichts. Der kleine Bruder beschießt ihn weiter und er wird immer nasser. Dritter Versuch, schließlich weiß er sich gar nicht mehr anders zu helfen, als sich auf den Boden zu kauern, die Arme über dem Kopf und eine möglichst geringe Angriffsfläche zu bieten. Das können wir jetzt mal so als ein Muster nehmen. Das sind nämlich genau die drei typischen Muster, wie Menschen mit Problemen oft umgehen. Und was sehr eben wirklich problematisch ist, fliehen, auflehnen, ignorieren, sind diese drei Problemreaktionen. Aber zuvor möchte ich noch etwas Grundsätzliches klar machen. Wir reden ja eben viel vom Problem, das ist heute so üblich. Aber wisst ihr, im Grunde genommen, das, was wir oft Probleme nennen, das sind nicht die wirklichen Probleme, das sind einfach ganz normale Schwierigkeiten des Alltags, die dieser Alltag einfach so mitbringt, oder? Ich bin unterwegs in der Stadt, ich bin unter Zeitdruck und finde keinen Parkplatz, ja, zum Beispiel. Das ist so ganz so schlichte Sachen, nicht? Und das ist ein Problem für uns, ein Problem. Nein, das ist eigentlich eine Schwierigkeit. Das Problem, das entsteht erst dadurch, dass ich falsch mit dieser Sache umgehe. Ich will es mal anhand von dem Schema hier aufzeigen. Ich habe hier drüber geschrieben, das Problem ist nicht das Problem. Habe ich eben gerade erläutert. Also wir können nicht reagieren, wenn wir mit so einer Schwierigkeit konfrontiert sind. Wir müssen reagieren. Selbst wenn wir es ignorieren würden, wäre das ja auch schon eine Reaktion. Ja? Also jetzt kommt es darauf an, wie wir reagieren. Wenn wir jetzt in unangemessener Weise, in sündiger Weise reagieren, also falsche Bewältigungsstrategien einsetzen, dann erst haben wir ein Problem. Und dieses Problem, das wirkt dann auf unsere Seele zurück und erzeugt innere Unruhe und Unfrieden. Wenn wir richtig reagieren, korrekt, dann werden die Schwierigkeiten und Nöte in aller Regel bewältigt und wir bewahren uns den inneren Frieden. Kurz kleines Beispiel, ich habe es mir gerade vorhin erst ausgedacht. Nehmen wir mal an, es ist Mittwoch und heute ist gerade so ein wichtiges Spiel von der WM, das heute Abend, das möchtest du unbedingt sehen. Ne? Ist auch Bibelstunde, aber nee, also das ist wirklich dir wichtig, das Spiel musst du sehen. Ne? Also kommt ein Telefonanruf, ist das jemand aus der Gemeinde, ja? Und da fragt dich, ach du, könntest du mich heute mit zur Bibelstunde nehmen? Jetzt haben wir die Schwierigkeit, gell? Jetzt haben wir die Schwierigkeit. Was machen wir jetzt da? Ne? Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Ne? Wenn wir jetzt sagen, was wirklich Sache ist, dann könnte das ja unser geistliches Prestige beeinträchtigen, oder? Gell? Und verzichten möchtest du aber auch nicht so auf ja, das Fußballspiel. Du könntest jetzt sagen, zum Beispiel, ja, was weiß ich, ich würde ja wirklich gern, du weißt, aber da, ich bin heute einfach gehindert dran zu kommen, da ist dies und jene Sache und irgendwo eine tolle Story erzählen. Warum hättest du dann die Schwierigkeit bewältigt, oder? Der andere würde dich immer noch als eine geistliche Person einschätzen und du könntest das Fußballspiel sehen. Aber das hat einen Preis. Das hat einen Preis, nämlich der innere Friede ist weg. Das heißt, du hast ein belastetes Gewissen. Und irgendwo ist damit nicht gut zu leben auch, oder? Ja. Also richtige Reaktion wäre doch, ganz ehrlich zu sagen, du, ich habe eigentlich, ganz ehrlich, ich habe eigentlich daran gedacht, heute mal daheim zu bleiben und das Fußballspiel anzuschauen. Aber gut, dass du angerufen hast, jetzt entscheide ich mich doch zur Bibelstunde zu gehen, ich hole dich ab, oder? Das würde dein geistliches Profil nicht schädigen, aber du hättest einen Frieden. Nur so ein kurzes Beispiel dazu. Und das ist so ein Grundprinzip, das können wir immer und überall wieder sehen. Ja. Die erste Problemreaktion, fliehen. Wenn man sich als Arbeitsloser vielleicht längere Zeit vergeblich bemüht hat, wieder in Arbeit zu kommen, läuft man Gefahr zu resignieren. Man gibt dann seine Pläne auf, man findet sich mit seiner Situation ab, man kapituliert, verzagt. Man verliert den Mut, streckt die Waffen, wird passiv, Resignation. Resignation ist gefährlich, denn nicht selten geht man dann noch einen Schritt weiter, indem man schließlich die Flucht nach innen antritt. Wenn man erstmal die Überzeugung gewonnen hat, dass man über wichtige Bereiche im Leben keine Kontrolle mehr hat, einem blinden Schicksal ausgeliefert ist, dann macht man die Läden seines Lebenshauses zu und vermittelt der Umwelt, dass man nicht mehr da ist und auch damit nicht mehr verantwortlich ist. Und das nennt man Depression. Depression ist eine Flucht nach innen. Ein Versuch, einfach mit einer Situation, die man meint, nicht mehr bewältigen zu können, durch Flucht nach innen zu begegnen. Aber man kommt dann nicht mehr so leicht raus, nicht? Oft nimmt das seinen Anfang mit Selbstmitleid. Man kreist in Gedanken nur noch um die eigene Person, zieht sich ins Schneckenhaus der Gefahrlosigkeit zurück und leckt sprichwörtlich seine Wunden. Wenn man da nicht rechtzeitig den Weg zurückfindet, dann ist man bald in dieser selbstgewählten Emigration gefangen. Und noch etwas, Flucht führt nicht selten zur Sucht. Auf jeden Fall wird man sich irgendwann in einer Sackgasse wiederfinden, wie dieser Bruder, aus der man dann so leicht nicht wieder rauskommt. Es ist heute für viele Menschen jetzt selbstverständlich geworden, ihre seelischen Konflikte mit Hilfe der Pharmazie zu lösen. Beim Aufstehen am Morgen braucht man Aufputschmittel, Leckermine gegen Müdigkeit und Arbeitsunlust am Abend sind dann Beruhigungsmittel fällig, gegen Ärger, Aufregung, Verdruss. Beim kleinsten Anflug von Kopfschmerzen wirft man eine Schmerztablette ein. Ja, schlafen kann man auch nicht mehr ohne Chemie. Und die Pharmaindustrie ist gerne bereit, uns dabei zu helfen. Oder noch, was noch stärker verbreitet sein dürfte, man erleichtert sich das Leben mit dem Freund und Seelentröster Alkohol. Man flieht in die Betäubung. Ich habe früher in einer Klinik für alkoholkranke Männer gearbeitet. Meinen Patienten dort habe ich immer wieder mal folgende Weisheiten ins Stammbuch geschrieben. Wie Ihnen gesagt, Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel für Fette, Öle und Harze, aber Probleme sind in Alkohol nicht löslich. Was mir dann auch immer wieder bestätigt wurde von denen, die Erfahrung damit hatten. Bei der Kränkung entscheiden sich viele Menschen für den Rückzug, was ebenfalls eine Form der Flucht darstellt. Sie brechen den Kontakt zu demjenigen ab, der sie gekränkt hat. Kontaktabbruch heißt, dem anderen die kalte Schulter zu zeigen, ihn mit Verachtung zu strafen. Man sagt dann, mit dem bin ich fertig, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Aber die Abwendung vom Kränkenden ist nicht die Lösung. Denn auch wenn wir mit ihm nichts mehr zu tun haben, sind sie doch ist innerlich immer noch damit beschäftigt. Das heißt, wir werden in belastender Weise an den Kränkenden gebunden, indem er unsere Gedanken bestimmen kann. Und er hat weiter Macht über uns. Es kann auch so aussehen, dass der Gekränkte die Opferrolle einnimmt. Er flüchtet sich ins Selbstmitleid, erzählt es möglichst allen Bekannten, wie schlimm dieser Mensch mit ihm umgegangen ist und wird in der Regel dann auch von anderen bedauert. Er schafft sich also eine gewisse Genugtuung auf diese Weise. Also wir sehen, die Problemreaktion Flucht hat viele Gesichter und sie bewirkt immer nur eine vorläufige, scheinbare Bewältigung. Längerfristig aber mehrt sie die Probleme und führt auf lange Sicht unter Umständen zu schwerwiegenden seelischen Störungen. Dann die Problemlösung oder Problemreaktion auflehnen. Viele Menschen lehnen sich gegen Leid, Schmerzen, Krankheit, Verlust, Enttäuschung auf. Mit Zornverbitterung wird dann die Frage gestellt, warum geschieht das gerade mir? Warum muss das in mein Leben kommen, nicht? Man hat sich vielleicht ein Leben lang nicht um Gott gekümmert, aber jetzt plötzlich erinnert man sich an ihn und anstatt sich vor seinem Schöpfer zu beugen, hebt man die Faust zum Himmel und klagt ihn an. Das Harte mit seinem Schicksal ist im letzten Jahr immer ein Harter mit Gott, ja, der dahinter steht, ja, als der Allmächtige. Und dieses Auflehnen macht den Menschen tief in seinem Herzen bitter. Und damit ist der Weg frei hinein in eine Depression. Ich möchte behaupten, dass es noch niemand gelungen ist, mit seinem Leid durch Auflehnen zu bewältigen. Aber dass Menschen und auch Christen in bestimmten Situationen ihres Lebens ins Hadern kommen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das hinter mir, schon lange, schon 30 Jahre. Aber ich habe das alles auch erlebt. Und ich kann das schon verstehen. Ich habe meine Geschichte übrigens in dem Buch Trauern und Trösten bezeugt, zum ersten Mal. Zur Ehre Gottes kann ich aber sagen, dass ich meine Lektion in dieser Sache gelernt habe. Kann wirklich sagen, dass ich in diesen 30 Jahren, egal was gekommen ist, und es kam es noch wesentlich heftiger, nie mehr gehadert habe. Auch manche Gekränkte lehnt sich ja innerlich gegen die Kränkung auf, entscheidet sich dann für den Gegenangriff. Er will den anderen verletzen, er will ihn treffen, ihm so viel Schmerz zufügen, wie er selbst erlitten hat. Dieser Gedanke allein erfüllt ihn schon mit Genugtuung. Rache ist süß, sagt man. Der Gekränkte gibt erlittene Aggressionen und Verletzungen zurück und baut so sein angeknackstes Selbstbewusstsein wieder auf. Aber Rache ist keine Lösung, sondern vermehrt die Probleme noch. Das Ergebnis wird nicht süß sein, sondern sehr bitter. Und eine weitere Problemreaktion, ignorieren. Wenn Schmerz und Leid unausweichlich geworden sind, dann liegt es nahe, die Not einfach zu ignorieren. So wie dieser Bruder zu machen, sich zusammenkauern, eine möglichst kleine Angriffsfläche bieten, nicht? Durch fatalistische Schicksalsergebenheit, apathischen Gleichmut versucht man eben, die Angriffsfläche leidvoller Erfahrung zu verringern. Ein Satz indischer Weisheit lautet, begehre und du wirst leiden. Das ist ein altes Rezept, ja, das immer wieder empfohlen worden ist. Man soll einfach aufhören zu begehren. Keine Wünsche, keine Ansprüche mehr haben. Das reduziert Leiden. Aber man muss natürlich die andere Seite auch sehen. Ja. Einen solchen Menschen, der sich so gegen das Unangenehme abschottet, wird auch keinen Schmerz mehr berühren, aber auch keine Freude und kein Glück. Okay? Da geht ein Teil des Menschseins dessen verloren, was einen Menschen ausmacht. Ignorieren kann auch so aussehen, dass man sich selbst die Gefährdung nicht eingesteht, sie einfach leugnet, ja? Beziehungsweise verdrängt, einfach so tut, als wäre sie gar nicht vorhanden. Man steckt gewissermaßen den Kopf in den Sand, was nun wirklich nicht der beste Weg ist, mit Problemen umzugehen. Ja? Also nehmen wir ein Beispiel. Eine Frau, die einen Knoten in der Brust bemerkt hat, die hat zwei Möglichkeiten. Entweder kann sie der Sache sich sofort stellen, indem sie zum Arzt geht und sofort versucht zu klären, worum es sich hier handelt. Oder? Das wäre eigentlich der beste Weg, der richtige Weg. Ja? Oder sie kann nach dem Prinzip handeln, erstmal die Augen schließen, dann wollen wir weitersehen, was bekanntermaßen nicht sehr weit sehen lässt, mit geschlossenen Augen, aber es ist so, eine solche Art auf Bedrohung zu reagieren, einfach das Wegschieben, Verdrängen, nicht mehr dran rühren, nicht, stellt einen sehr hohen Risikofaktor, medizinischen Risikofaktor dar, das ist schon klar. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass man einfach sich ablenkt, damit die angsterregenden Reize dämpft. Das geschieht durch eine ständige Geräuschkulisse, durch Fernsehen, Vergnügung jeglicher Art, Psychopharmaka, autogenes Training, Meditation und so weiter. Es gibt ja eine riesige Palette, ein Angebot von diversen meist esoterischen Psychotechniken, die Menschen versprechen, was eben nur das Heil in Christus vermitteln kann, nämlich Frieden. Und so werden Psychotechniken für nicht wenige Menschen zum Heilsersatz. Doch alle diese Psychotechniken sind falsch, gell? Sie gaukeln etwas vor, was sie nicht bieten können. Was da bei Meditation etwa herauskommt, ist ja nicht Frieden, ist bestenfalls Beruhigung. Und hat mit dem wahren Frieden, den wir in Christus haben, ja überhaupt nichts zu tun, gell? Und verändert eben nicht die wahre Ursache, den Zustand des Herzens. Der wird dadurch in keiner Weise verändert. Und darum sind ihre Wirkungen immer nur kurzlebig. Es ist dann wie bei der Einnahme von Drogen. Man wird abhängig, weil es immer nur kurzfristig wirkt. Muss man immer wieder haben, immer wieder. Wie können wir mit seelischen Nöten umgehen? Wir haben jetzt einige Problemreaktionen angeschaut. Jetzt wollen wir uns den richtigen Reaktionen und Bewältigungsstrategien zuwenden. Also nicht fliehen, sondern die Realität anerkennen und ausharren. Es ist enorm wichtig, dass ich zunächst einmal Verlust und Leiden als reale Tatsache akzeptiere. Es gehört zur Wirklichkeit dieser Welt. Es ist deshalb unumgänglich, dass wir der Realität ins Gesicht schauen, standhalten. Standhalten heißt, auf alle bereits angesprochenen Fluchtwege zu verzichten. Ausharren in Zeiten der Belastung, aushalten von Spannungen, Konflikten, ertragen von Schmerzen, das Erdulden auch des schwierigen Mitmenschen, das alles verleiht uns innere Stärke. Das ist im Prinzip ganz gut am Beispiel der Muskulatur zu veranschaulichen. Wir wissen, wie das ist mit der Muskulatur. Muskulatur, die nicht benutzt wird, die geht zurück. Das habe ich mal gemerkt, als ich mein Bein gebrochen hatte nach einer Bergtour oder bei einer Bergtour. Eine Zeit lang musste ich an Krücken gehen und da habe ich schon nach 2-3 Wochen habe ich schon gemerkt, das Bein ist dünner geworden. Ja? Die Muskulatur, die nicht benutzt wird, geht zurück. Aber umgekehrt stimmt es auch. Man kann Muskulatur aufbauen. Wir kennen das vom Bodybuilding. Nicht? Man staunt manchmal über diese Leute, die das da, ist enorm da. Ich kenne einen, der kann fast nicht mehr laufen vor lauter Kraft, gell? Weil die Schenkel so dick sind, gell? Dass er breitbeinig daherkommt. Ja, gut. Aber das ist ja schon, das zeigt sich schon nicht. Ohne Belastung ist das nun mal, geht es nicht gut. Muskulatur braucht Belastung. Und je mehr Belastung, desto mehr wächst der Muskel. Und so ist es eben auch mit unserer geistigen Muskulatur. Können wir nur aufbauen, wenn wir mehr Leidensbereitschaft aufbringen. Daher möchte ich allen, denen vielleicht größeres Leid widerfahren ist, Mut machen, standzuhalten, wie schwer es auch fallen mag, nicht die Flucht ergreifen, dran zu bleiben, standhalten. Das müsste möglich sein, denke ich, für einen Christen ganz besonders. Ja. In Christus haben wir die Möglichkeit. Denn er trägt mit, wir tragen nie alleine. Denn damit schaffen wir uns auch die Grundlage für eine echte Bewältigung unserer persönlichen Nöte. Die zweite Strategie, den Sinn entdecken und Ja sagen. Wo Sinn gesehen wird, ist Leiden erträglich. Also wenn ich mich einer schmerzhaften Zahnbehandlung unterziehen muss, dann kann ich einiges an Schmerz aushalten. Ich lasse mich selten mal spritzen. Es muss dann schon wirklich ganz speziell sein. Aber wenn es nur einfach ein bisschen eine Plombe ist oder irgend sowas, ja, das ist das Spritzen unangenehmer wie der kleine Schmerz, der da auftritt. Man hält es aus, weil man weiß, es macht doch Sinn. Das ist doch sinnvoll. Wenn man den Sinn nicht erkennt, hält man nicht viel aus. Ja. Wenn ich jede Nacht um 2 Uhr morgens, nehmen wir mal an, aufwache, weil die Nachbarin über mir Klavier spielt, ich glaube, das würde ich nicht lange ertragen, oder? Und keine junge Frau würde das wahrscheinlich lange ertragen. Aber dieselbe Frau, die würde das gut ertragen, wenn sie jede Nacht um die Zeit aufwacht, weil ihr kleines Baby gefüttert werden möchte oder so. Ja. Also die Sinnhaftigkeit einer Sache trägt viel dazu bei, dass wir Leid ertragen und aushalten können. Und Römer, die Bibel gibt uns sehr vieles zum Thema, diesem Thema an die Hand. Ich könnte jetzt über 7 Sinnmöglichkeiten sprechen, die ich in der Bibel gefunden habe. Würde weit über die Sache hinausgehen jetzt hier. Aber nehmen wir einfach das wohlbekannte Wort Römer 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist doch ein Wort. Ich meine, das kann man natürlich nicht dem anderen jetzt so wie ein Spruchpflaster so geschwind auf die Wunde kleben. Das ist schon klar, da muss man schon aufpassen. Aber wenn ich kann es mir selber zu eigen machen. Und wenn ich mich an dieses Wort halte, dann kann das wie ein Anker sein, der meinem Lebensschiff Festigkeit gibt und Stabilität gibt. Wir können den Sinn von Leid bestenfalls im eigenen Leben erkennen, auch da nicht immer. Aber eventuell kriegen wir eine Antwort, wenn wir Gott fragen. Gott hat Paulus eine Antwort gegeben. Manchmal kriegt man keine Antwort. Ich habe nie eine Antwort bekommen, warum ich diese Schmerzen haben muss. Das ist eben so. Aber entscheidend ist nicht, dass wir die Dinge erklären können. Entscheidend ist, dass wir vertrauen, dass Gott es richtig macht, dass Gott keine Fehler macht. Also wir sollten uns hüten zu meinen, wir könnten auch dem anderen genau sagen, warum er dies oder jenes erleiden muss und so weiter. Vorsicht, da. Allgemeine Antwort auf die Frage des Leids, eine rundum befriedigende Antwort, ist uns nicht möglich. Muss uns auch nicht möglich sein. Wilhelm Busch hat gesagt, wir sind nicht die Geheimsekretäre Gottes, oder? Also versuchen wir nicht, seine Geheimsekretäre zu spielen, indem wir meinen, alles erklären zu müssen. Es geht nicht um Erklärung, wie gesagt, es geht um Glauben, um Vertrauen. Eines ist sehr klar, Gott hat das Leid nicht gewollt. Er hat ursprünglich eine leidfreie Welt geschaffen. Aber solange das Leid eben in der Welt ist, nimmt Gott es in Dienst, um seine guten Ziele zu erreichen. Heute ist das schon mal angesprochen worden, nicht? Welche Rolle der Teufel dabei spielt. Aber es ist gut zu wissen, was Luther einmal so formuliert hat, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Und Gott hält die Kette in der Hand. Ja? Und er gibt ihm Spiel, soweit, wie es in seine Pläne passt, gibt er ihm Spiel. Und nicht mehr. Und er bestimmt die Grenze. Bei Hiob können wir das sehr deutlich sehen, nicht? Sein Leben taste nicht an. So, da war die Grenze. Das dürfen wir wissen, dass macht er, er muss das Leid geschehen lassen. Wenn er damit Schluss machen wollte, müsste er die ganze Menschheit ausrotten. Nur so wäre die Sache zu bewältigen. Momentan. Ne? Nur so wäre Sünde und Tod zu bewältigen. Er müsste die ganze Menschheit ausrotten. Das hat schon beim Sintflut nicht funktioniert, denn die Sünde hat ja überlebt. In Noah, ne, und seinen Söhnen. Und das wollen wir nicht, ne, und das will Gott auch nicht. Er möchte, dass noch viele Menschen gerettet werden, und so lässt er manches eben auch geschehen und nimmt es in Dienst, um seine guten Absichten zu erfüllen. Die seelische Not angehen wäre dann der dritte Punkt. Fatalistische Schicksalsergebenheit ist fehl am Platz, habe ich schon gesagt. Sie mag zu einem Hinduisten passen, zu einem Moslem, aber ganz und gar nicht zu einem Christen. Wenn ich Ja gesagt habe zu meinem Leiden, zu meiner Not, dann darf ich, ja, dann soll ich dennoch alles tun, was in meiner Macht steht und in meinen Möglichkeiten, um das Leiden abzukürzen. Ja, also hier so die Leidensrolle einzunehmen und so eine Art selbstgewähltes Märtyrertum da zu pflegen, das ist völlig daneben. Das ist überhaupt nicht im Willen Gottes. Ja. Das heißt, ich habe auch Verantwortung und tue etwas. Ich gehe zum Arzt und ich gehe eventuell zum zweiten Arzt und zum dritten, wenn es eine entsprechend hartnäckige Sache ist und ich nicht sicher bin, dass der Arzt richtig versteht. Und das ist in Ordnung. Ja. Nur, es ist wichtig, dass ich zuvor Ja gesagt habe. Denn es kann ja sein, dass kein Arzt helfen kann, dass alle meine Bemühungen eben keinen Erfolg haben. Dann besteht die Gefahr nicht, dass ich nachher in Verzweiflung falle, wenn ich zuvor schon die Sache angenommen habe. Deswegen muss das vorausgehen, die Sache annehmen, ein Ja dazu finden, dann aber auch das tun, was man tun kann. Ora et labora ist so der alte Spruch, und da ist ja auch eine Wahrheit drin, nicht? Beten in dem Bewusstsein, dass alles von Gott abhängt, und handeln, als ob alles von mir abhängig wäre. Annahme des Leids und Kampf gegen das Leid widersprechen sich also keineswegs. Gekränktheit und Bitterkeit. Bitterkeit macht einen Menschen hart und lieblos. Ja, man zieht sich dann vom anderen zurück, man verschließt sich vor ihm, man wird ungerecht gegen ihn. Man nimmt selektiv nur noch das wahr, was die eigene Verbitterung bestätigt und rechtfertigt. Bei jedem neuen Vorkommnis wird das Alte wieder aufgerührt. Kennen wir doch. Dann erinnert mich immer an etwas, meine Mutter hat früher, lebt noch lange nicht mehr, aber sie hat früher immer ab und zu mal so ein Kräuter, so ein Schnaps gemacht oder irgendwie. Also sie hat eine Kräutermischung mit Schnaps angesetzt, oder? Kennen wir vielleicht. Ja. Und dann musste sie halt das mehrmals am Tag, so fast jede Stunde mal, kräftig schütteln. Hat er das aufgewühlt, die ganzen Kräuter da, und dann haben sie sich wieder langsam abgesetzt, ja. Und immer wieder schütteln, das hat sie 2-3 Tage gemacht. Dann war das fertig. Ich kann sagen, dieses Gebräu, das war dann so gallebitter, das konnte man nur in homöopathischer Dosis genießen. Aber das war für mich so ein Bild, das heißt, oder? Das, so ist es doch mit der Bitterkeit auch in unserem Herzen, ne? Ja, das kommt wieder was vor und schon kommt das Ganze wieder hoch. Ne? Sachen, die schon lange zurückliegen. Und dann setzt sich das irgendwo wieder ab. Aber es wird nie entfernt. Es bleibt immer dieser Bodensatz zurück. Ne? Und bei der nächsten Gelegenheit kommt es wieder hoch. Das ist etwas, was sehr destruktiv ist und was krank machen kann auf Dauer. Das muss man einfach auch wissen. Also ich denke, manchmal, dass manche Christen ihren Beruf verfehlt haben. Sie hätten vielleicht Registraturbeamte werden sollen. Ja? Da ist auf feingeordneten Fächern und Bündeln ihres Gedächtnisses liegen all die Prozessakten mit ihren Mitmenschen. Ja? Manche sind vielleicht schon längst verjährt oder erledigt, aber man sondert sie nicht aus. Man weiß ja nie, ob man sie nicht eines Tages mal wieder gebrauchen kann. Gell? Und dann kommt wieder irgend so eine Sache vor und rasch ein Griff. Das Registraturgedächtnis repetiert schon, ist das Alte wieder da. Das ist eine Registratur des Teufels, kann ich nur sagen. Und das ist etwas, was Menschen auch in die Depression führen kann, bringen kann. Ich zeige das mal anhand von einem Beispiel von diesem Mann da, der mit großer Hingabe sein Pflänzchen pflegt, er gießt es, er düngt es, macht alles, was das Pflänzchen gedeihen kann. Nur nach 6 Monaten wundert er sich, dass sich da überhaupt nichts getan hat. Die Pflanze ist nicht gewachsen, das ist doch nicht normal. Bei solch guter Pflege, oder? Was ist da los? Also macht er hier den Kasten auf da und was stellt er fest? Ja, die Pflanze hat eine riesige Wurzel ausgebildet. Die ganze Kraft der Pflanze ist in die Wurzel gegangen. Natürlich hatte sie keine Kraft mehr, um nach oben zu wachsen. Und das ist das, was wir in Hebräer 12, 15 lesen, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde. Und das ist eine Aussage, die könnte auch in einem psychologischen Fachbuch stehen, durchaus. Denn das ist eine bekannte Tatsache, dass Bitterkeit einfach Energie, Kraft absorbiert. Und die fehlt uns dann irgendwann, nicht solange das Leben rund läuft, mag man das vielleicht nicht merken. Aber irgendwann einmal kommen vielleicht Schwierigkeiten in unser Leben und manchmal häuft es sich, da kommt eins ums andere, oder? Und jetzt wäre es eigentlich dran, jetzt brauchte man Kraft, um damit umzugehen und klarzukommen und dann merkt man, die fehlt. Und da tauchen Leute dann in solchen Situationen sehr oft mit Depression ab. Ja. Darum ist Bitterkeit etwas, was man bei Depressiven sehr häufig findet. Fast. Ich möchte fast sagen, geschätzte 90% haben massive Bitterkeit und Groll. Betroffene. Bei Depressionen, die psychisch verursacht sind, also nicht primären körperlichen Faktor Ursache haben, das ist klar. Ja, angesagt ist vergeben und versöhnen. Da wird man vielleicht einwenden, ja, wenn das so leicht wäre. Niemand hat gesagt, dass das leicht ist, oder? Aber Gott hat es in seinem Wort klar gesagt, dann ist dazu aufgefordert. Wenn überhaupt irgendwer dazu fähig sein müsste, dann sind es doch wir, die wir um die Vergebung unserer ganzen Lebensschuld wissen. Vergebung wird ja oft auch nicht so recht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Man meint, dass Vergebung ist einfach dann, wenn ich keine schlechten Gefühle mehr habe. Vergiss deine Gefühle. Ja. Die Gefühle, die brauchen immer Zeit. Die ändern sich mit der Zeit auch, aber darum geht es gar nicht. Denn in der Bibel steht nicht, Wir sollen gegenüber dem anderen gute Gefühle haben. Du musst auch dem Feind gegenüber nicht gute Gefühle haben. Den Feind lieben heißt ja nicht gute Gefühle haben. Ne? Das wäre schon schwierig. Aber die guten Gefühle können sich einstellen, wenn du das tust, was der Herr gebietet, nämlich den Feind lieben. Das heißt ihm Gutes tun. Ja? Das heißt einfach das Beste für ihn suchen nach dem Willen Gottes. Das wäre Liebe. Und dann wird ganz bestimmt, das hat Auswirkungen auf dein Herz, deine Einstellung ihm gegenüber und eventuell sogar seine Einstellung dir gegenüber. Mag auch Feindschaft überwinden. Das nur so ganz nebenbei. Also hier bei der Vergebung ist auch oft so ein Missverständnis, das ist ja auch ein Thema, das ist natürlich ein Riesenthema, das kann man hier auch nicht mit ein paar Worten abhandeln. Aber ich möchte es wenigstens kurz definieren. Vergebung ist ein Versprechen, auf Sühne und Vergeltung zu verzichten. Also nicht Gefühl, ein Versprechen. Wenn jemand sagt, ich vergebe dir, dann verspricht er mindestens dreierlei. Nämlich erstens, ich werde die Sache dir gegenüber nie mehr erwähnen. Das hat er damit versprochen. Und das darin gilt es, sich zu halten. Ja? Wenn er es doch wieder mal tut, dann kann der andere sagen, Moment mal, du wolltest, hast mir doch vergeben. Dann brauchst du darüber nicht mehr zu reden. Okay? Zweitens, ich werde die Sache gegenüber anderen nie mehr erwähnen. Das ist ja auch etwas, wo ein Weg, auf dem wir gerne und noch ein bisschen Genugtuung haben möchten, indem wir anderen die Sache dann sagen. Das ist genauso daneben. Das geht nicht mehr. Und schließlich, drittens, ich werde die Sache auch vor mir selbst nie mehr aufrollen. Das heißt, mich nie mehr gedanklich damit beschäftigen, die Sache nicht mehr zum Anlass für Gekränktheit und Groll machen. Das hat man damit versprochen. Und wer das einhält und wer sich daran hält, der wird die Erfahrung machen, dass die Sache dann auch im Gefühlsbereich sich nach und nach regelt, dass das nicht mehr ein Problem darstellt. Es fehlt leider an der Praxis echter Vergebung. Denn wo Menschen sich aus dem Weg gehen müssen, wo eisiges Schweigen herrscht, wegen jeder Kleinigkeit ein Streit entflammt, wo Bitterkeit die Kehle zuschnürt, Groll und Ablehnung die Gedanken blockieren, da braucht es einen tiefgreifenden Gesundungsprozess durch heilende Vergebung. Jede echte Vergebung wirkt sich auf den, der sie praktiziert, heilsam aus. Darüber hinaus natürlich kommt es meist auch zur Heilung gestörter Beziehungen. Und heilende Vergebung ist wahrlich keine Geheimwissenschaft, ist auch kein psychologischer Kunstgriff. Es ist einfach nur Gehorsam gegenüber dem, was Gott uns befohlen hat. Epheser 4, 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber miteinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, das ist eine hohe Anforderung, oder? Ein hoher Anspruch, ja? Gleich wie Gott euch vergeben hat. Wenn man da mal nachdenkt, wie hat Gott uns vergeben hat? Vergeben in Christus. Total. Total. Da ist nichts übrig gelassen. Ja? Ohne Bedingung, ohne Voraussetzung unsererseits. Ja? Ohne Voraussetzung. Das heißt, auch unsere Vergebung sollte nicht abhängig sein von dem, was der andere tut. Ohne Voraussetzung. Das ist eine andere Sache mit der Versöhnung. Ja? Bei der Versöhnung erwarte ich schon, dass der andere seine Schuld irgendwo sieht und dazu steht, wenn er sich schuldig gemacht hat an mir. Aber Vergebung ist davon unabhängig. Du kannst einem Menschen vergeben, der gar nicht mehr lebt, oder? Auch das kann ja sein, dass der Betroffene gar nicht mehr lebt. Trotzdem muss Vergebung sein. Ja. Also du brauchst den anderen nicht dazu. Manchmal sagen wir, wenn einer uns gekränkt hat, der ist für mich gestorben. Und wenn wir das sagen oder auch denken, dann soll dann sofort in den Sinn kommen, dass ja tatsächlich einer für mich gestorben ist. Der Herr Jesus Christus. Und wir sind doch alle froh darüber, oder? Dass er nicht so reagiert hat, als der Vater im Himmel ihn fragte, ob er bereit wäre, die Versöhnung zu erwirken. Er hätte auch sagen können, die sind für mich gestorben. Ja, so gottlos wie die leben. Hat er aber nicht, oder? Er war bereit, einen hohen Preis zu bezahlen, um uns gottlose Sünder mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Und nun möchte Gott uns zu Friedensstiftern machen, zu Menschen, die sich bemühen, verfeindete Parteien zur Versöhnung zu führen. Aber wie, frage ich Sie und mich, wie können wir denn diesen Dienst tun, wenn wir selbst nicht einmal es schaffen, in versöhnten Beziehungen zu leben? Vergeben und Versöhnung suchen setzt voraus, dass wir uns selbst verleugnen. Es geht nicht anders. Es ist immer mit einem Sterben verbunden. Ja. Da muss etwas in unserem Ego einfach beiseite kommen, getan werden. Es muss sterben. Anders geht es nicht. Es geht darum, dass Christus in uns Raum bekommt. Selbstverleugnung heißt immer Nein sagen zu dem Streben nach Genugtuung. Ohne diese Bereitschaft wird Vergebung nicht möglich sein. Wenn Leute sagen, ich kann nicht vergeben, dann glaube ich ihnen das schon. Aber ich sage ihnen auch, weißt du, es gibt einen Grund, warum du das nicht kannst. Glaub dir, dass du das nicht kannst, aber es gibt einen Grund. Weil du in deinem Herzen immer noch ein Ja zu der Sache hast. Weil du nur noch nicht bereit bist, dir die Sache wirklich loszulassen und aufzugeben. Weil du nicht bereit bist, auf die Genugtuung zu verzichten, die es dir schafft, das eben zu behalten. Das ist es, ja. Und da ist ein Sterben nötig. Ohne das geht, ich möchte sogar das durchaus so allgemein sagen, ohne Sterben ist überhaupt Heiligung im Leben des Christen nicht möglich, oder? Es geht immer vom Kreuz her. Und am Kreuz vorbei gibt es keine Heiligung. Und auch keine Heilung. So, damit möchte ich abschließen. Danke Ihnen.